Da sprechen wir kaum über den Sommer und was haben wir hier draußen? 16 Grad und Regen und...
Ja, ich habe mir schon die Jacke angezogen wieder.
Ja gut, nee, es ist Sommer. Aus Prinzip trage ich nur ein Shirt. Ist egal, ob ich friere, ich ziehe es einfach irgendwie durch.
Ja, ist egal. Und wenn du noch zitterst, dann nur weil aus Wut, dass es nicht noch kälter sein könnte im Sommer.
Aber das Ganze bringt auch was mit sich, denn wir hatten ja einen Grund drin zu sein. Wir hatten nämlich einen genialen Besuch vom René.
Oh ja.
Und der René von der Firma 3B Scientific, ich habe es immer ein bisschen falsch ausgesprochen, hat uns tolle Sachen gezeigt.
Ja. Wie hast du es ausgesprochen?
Scientific.
Scientific.
Einfach
ne?
immer Scientific.
Ja, hat ja auch nichts mit Wissenschaft zu tun, ne? So ein,
genau.
Ja, das ist so ganz toll, weil wir haben es ja schon verraten. Wir werden ja quasi jetzt unterstützt. Also das alles hier, was ihr jetzt in dem Video, Reel, wo auch immer seht, das Studio, also quasi ist möglich, weil 3B Scientific uns und dahingehend unterstützt hat. Und der René hat ganz, ganz tolle Sachen mitgebracht, über die wir heute auch mal kurz reden können, ne? Unter anderem.
Über die möchte ich reden, denn das sind einfach mal Dinge, das sind Simulatoren, Simulationsgeschichten, die nicht nur für die Retter, für die Profis geeignet sind, sondern auch eben für Laien, für eine super Erste-Hilfe-Ausbildung. Und da reden wir auf jeden Fall mal kurz drüber.
Auf jeden Fall, für jede Familie zu Hause immer geeignet. Ja. Ihre Puppe, ihre Reanimationspuppe für, ja, ein bisschen so. Reden wir gleich drüber. Ansonsten werden wir uns heute noch weiterhin mit dem Sommer beschäftigen. Und zwar die Sachen, die im Rettungsdienst noch so relevant sind, neben dem Sonnenstich, die wir letztens hatten. Eine kleine Korrektur gibt es übrigens auch noch zum letzten Mal. Und ansonsten auch hört einfach rein und lasst euch überraschen, was da so kommt.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Ja, wir wurden gefragt über E-Mail, ob in jedem RTW tatsächlich im Kühlschrank Bier existiert. Also wirklich war das so. Weil sie irgendwie in einem Reel gesehen hat, dass da Sanitäter Bier aus dem Kühlschrank rausgeholt
haben. Jetzt haben die unser Geheimnis gelüftet.
Meine Güte. Verdammt. Nein, natürlich nicht. Natürlich trinken wir überhaupt kein Bier. Wir Rettungsdienstler, wir sind doch immer ganz, ganz gesund und niemals würden wir das tun. Ich fand es nur gut.
Zum Wohl.
Ja, genau, Prost. In diesem Sinne, nein, natürlich nicht. Wir haben auch kein Bier dabei, aber spannende Sache, tatsächlich gibt es in gewissen Apotheken, vor allem in der Zentralapotheke von Krankenhäusern, Bier.
Ja.
Aber warum, Mike?
Habe ich das öfteren bestellt. Naja, weil... Ja,
das war klar, dass du... Dann trinken wir doch ein.
Oh
Mann, Mike, ey.
Ja, blöde Wortwahl. Nein, aber es ist... eigentlich ganz einfach zu erklären, denn Alkoholismus ist eine Erkrankung, eine Krankheit und die Folgeschäden, organische Schäden, sei es Lebererkrankung oder Bauchspeicheldrüse und so weiter, müssen eben stationär behandelt werden und dadurch, dass die Leute sonst in einen massiven kalten Entzug kommen würden, wenn sie eben nicht weiter in gewissem Maßen ihren Alkohol trinken, gibt es für die Leute eben ein Bier auf Rezept.
Genau, wenn jemand in den Entzug kommt, das erleben wir leider auch öfter im Rettungsdienst, wir haben ja auch in Rostock gewisse Bereiche, in denen Menschen auch teilweise unter betreuten Wohnbedingungen leben und eben ihren Alkohol weiter trinken. Wenn das nicht passiert, dann kommen die in Krampfanfall zum Beispiel. Dann haben die beispielsweise Krampfanfall, Zitteranfälle, wie auch immer, sind dann teils auch bewusstlos. Sodass man also nicht einfach sagen kann, ich höre jetzt von heute auf morgen auf als Alkoholiker, sondern das wirklich langsam und vor allem betreut machen sollte. Leider oft wieder rückfällig werdend, also viele, viele Menschen, die wir dann auch erleben, die wir dann wieder von der Straße aufsammeln, weil sie mal wieder Alkohol getrunken haben und dann übertreiben es auch gleich. Eine ganz, ganz schwierige Spirale, aus der man sehr schwer rauskommt.
Richtig, aber ich finde immer, dass die oberste Priorität ist für jeden einfach, dass man es eben als Erkrankung, als Krankheit anerkennt.
Richtig, und das muss man da auch wirklich beachten. Erlebt man ja auch mal gerne, wie die Leute dann eben dran vorbeigehen, das nicht beachten, sehr argwöhnisch drüber gucken. Leider auch Kolleginnen und Kollegen, die ich da immer wieder erlebe. Ja, es ist nervig und ja, die Hygiene lässt auch gerne mal zu wünschen übrig. Das ist immer schwierig und auch für die Nase, wie gesagt, schwierig, aber eine Erkrankung. Und ich glaube, wir haben mehrere Millionen Deutsche, ich glaube 1,8 Millionen Deutsche oder so, oder mehr,
die Zahl weitaus mehr.
Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, die alkoholkrank sind und das ist wirklich eine steigende Zahl, leider, auch unter jungen Menschen schon und da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Also auch wenn wir jetzt hier drüber gelacht haben, nein, Bier haben wir nicht im RTW drin, auch wenn das vielleicht gegen einen Entzug helfen könnte, aber ich muss auch schon sagen, ich bin auch schon mal in einen Discounter reingegangen und habe jemanden, weil er eben Entzugserscheinungen hatte, dann einfach ein Bier gekauft und gesagt, hier, das trinkst du jetzt erstmal und dann ging es auch besser. Sollte man natürlich nicht als allgemeine Therapie im Rettungsdienst sehen, aber es hat geholfen in diesem Fall.
Ja, und genau, es gehört einfach dazu. Aber lass uns mal kurz weitermachen. Ich fand Schöne Mail mit ganz vielen Fragen drin. Ich nehme einfach mal zwei daraus. Eine Frage, also die Mail, Entschuldigung, kam von einer Schulsanitäterin, der Jolina. Und ich hätte einfach mal gefragt, ob wir nicht mal ein Quiz über unsere Folgen machen können.
Oha.
Ich finde das irgendwie
nett. Kleine Frage an dich. In welcher Folge haben wir über Anaphylaxie geredet? Das erste Mal.
Das erste Mal, das war ganz, 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 ganz früher. Das sage ich jetzt nicht.
Als ich noch schön aussah, ich weiß. Nee, da mache ich keinen Marker rein. Sag es. Sag es einfach. Komm.
Ich wollte sagen, als ich euch noch gehört habt.
Oha, der ist böse, aber den das lasse ich so drin.
Das ganz kurz, das ist Spaß. Ich habe alle Folgen gehört.
Mhm.
Ja, aber es war eine schöne Vorlage.
Das lenkt trotzdem von deiner Antwort ab.
Es waren den ersten 10 irgendwann, ich weiß es nicht genau, 7, 8 irgendwie so.
7, 8, ja. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben über unsere Webseite. Vielleicht findet ihr es heraus. Wir haben schon mal über Anaphylaxie geredet, zumindest in der Ersten Hilfe. Und nach der Pause gebe ich euch die Antwort darauf dann, ja.
Aber
schreibt es auf jeden Fall mal rein. Apropos Website. Ja, also Quiz könnten wir auf jeden Fall machen. Webseite, wir hatten irgendein Riesenproblem mit unserer Webseite. Also irgendwie hieß es plötzlich, die Webseite ist down. Das kommt davon, ich habe immer gesagt, ich hasse ja also Plugins und so einen Scheiß. Egal, sie ist jetzt down, sie kommt aber wieder online. Das heißt also, wenn ihr diese Folge hören solltet, dann müsste sie längst wieder da sein. Im neuen Design, ein bisschen schnieker gemacht, finde ich. Wahrscheinlich mit Transkription und so weiter. Könnt ihr auch drunter kommentieren, euch weiterhin registrieren und einfach weiterhin kostenlos natürlich mitmachen. Das Problem wird also behoben.
Ja, und ich habe mich schon gewundert, dass eben keine Kontakt-Mails mehr kamen.
Wahrscheinlich, ne? Weil ihr seid wirklich fleißig. Also vielen Dank. Ansonsten könnt ihr natürlich trotzdem weiterhin E-Mails schreiben an info@retterview.de. Die Seite geht auf jeden Fall, beziehungsweise die E-Mail geht auf jeden Fall immer noch. Und,
da Chris wieder seine Chris-Sache gemacht hat und mich abgewürgt hat, die zweite Frage aus der Mail, die ich gerne vorlesen wollte.
Alles kann.
Weil er es kann. Fahrt ihr nicht auch mal gemeinsam auf einem RTW? Irgendwann wurde das ja mal angesprochen, soweit ich das mitbekommen habe, habt ihr es bisher aber noch nicht gemacht. Schwierig. Ich weiß nicht, ob das gut geht.
Wenn wir auf dem RTW sitzen? Ja, ich frage mich vor allem, wer ist denn Transportführer nachher? Wir fahren einfach beide und irgendeiner wird da hinten. Die Patienten, die kommen schon miteinander klar. Ich weiß es noch nicht,
aber, ob wir das machen. Aber so ganz vielleicht ergibt sich irgendwann mal in nächster Zeit so die Möglichkeit. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht genau.
Ich bin so gespannt.
Ich auch.
Wenn das mal passieren sollte, wie wir uns beide so verstehen
Hause,
werden.
Ich bin krank.
Ich gehe, glaube ich, heulend nachher aus dem RTW und sage so, ja. Nee, Freunde, also ganz ehrlich, Zukunft-Podcast ist schon mal gestorben auf diesem RTW. Ja.
Und auch einen schönen Input aus dieser Mail, den ich ehrlich gerne mal aufgreifen möchte, weil ich hatte einen Einsatz in einer Schule.
Nein.
In meinem letzten 24-Stunden-Dienst, es war dieser eine Einsatz, ich hatte auch nur einen, egal. Die haben keinen Schulsanitätsdienst. Habe ich gleich mal kritisch angemerkt.
Ja.
Und
mache ich auch gerne.
Die Frage ist einfach, ob man nicht mal eine Folge wirklich mal mit dem Schulsanitätsdienst machen kann. Und wenn man da eine Verbindung hat, vielleicht auch mal gleich mit reinnehmen könnte. Und jetzt muss ich gestehen, ich weiß nicht, ob es so eine Folge schon gab.
Tatsächlich, es gibt keine Folge mit Schulsanitätern. Also über Schulsanitätsdienst schon, aber nicht mit Schulsanitätern.
Ich hätte auch schon so ein, zwei Ideen, wie man da mal so mit reinnehmen könnte ins Boot.
Ja.
Und wäre total dafür. Weil ich glaube, das wäre nochmal eine Möglichkeit.
Oh, pass mal auf, das E-Mail-Postfach, das wird jetzt richtig platzen.
Das Gate so ein bisschen wieder mal einzudämmen.
Ja, da werden wir auf jeden Fall was Schönes machen. Also danke für den Vorschlag. Machen wir bestimmt mal irgendwie rein. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Ja, der Oliver, der ist im Schwarzwald immer unterwegs und hört uns sehr, sehr gerne im Auto. Und er sagt, wir sollen doch lieber eine Sommerpause machen, weil er kommt nicht hinterher. Er kommt einfach nicht hinterher, er hört uns immer sehr gerne im Auto, aber das Problem ist einfach, das Wetter nervt ihn, wenn er Podcast hört. Er sagt immer, er hört uns wirklich sehr, sehr gespannt zu und gerade auch jetzt, seitdem du da bist, auf jeden Fall noch versucht, das schnellstmöglich aufzuholen, damit er das eben auch noch hört. Aber das Problem ist einfach, immer wenn Platzregen oder ähnliches kommt, das passiert scheinbar im Schwarzwald sehr häufig, dann hört er nichts mehr und hat immer so 20 Minuten Pause und macht den Podcast auch extra aus, damit er wirklich jedes einzelne kleine Wort mitnehmen kann.
Wir könnten noch einfach lauter reden, aber
wir.
Will ich nicht.
Nee, also ich schneide ja den Podcast immer schon so auf minus 3 dB. Also das ist schon sehr laut, sehr laut. Ne? Aber nee, wir werden nicht schreien. Das machen wir nur bei unseren schwerhörigen Patienten.
Trotzdem schön zu hören, sowas Patienten. Oder zu lesen. Ich finde das immer ganz nett.
Ja.
Und ich würde mich immer noch als Frischling bezeichnen, manchmal so eine Bestätigung oder eben auch Kritik finde ich total gut, nach wie vor.
Ja, aber wir kriegen dich schon laut. Also ja, ist okay. Technisch alleine schon.
Also Olli, danke für deine Mail. Ja, und noch eine letzte Mail, die ich nicht beantworten kann. Ich fand das aber spannend und ich verspreche, ich werde mich dazu belesen. Thema Vorschlag Lachgas.
Ja, ich glaube, das haben wir gefühlt hier immer ein bisschen mit drin.
Ja, und da geht es einfach darum, ob man nicht mal irgendwie über Lachgas sprechen könnte im Rahmen, ja, ich weiß gar nicht, Narkose, Analgesie.
Analgesie tatsächlich ja auch. Mit dem.
Ich habe davon schon gehört. Mhm. Ich habe es selber noch nie gesehen, noch nie wirklich wurde ich dazu ausgebildet oder sonst was. Und deswegen werde ich natürlich nicht darüber reden, weil da habe ich einfach weniger als Halbwissen.
Tatsächlich geht da eine ganze Debatte gerade rum schon und die läuft schon länger, ob man Lachgas im Rettungsdienst mit einsetzen sollte, in der Geburtshilfe mit einsetzen sollte. Das ist eine super spannende Sache, wird im Ausland teilweise auch schon praktiziert. Da sollten wir uns auf jeden Fall nochmal jemanden ranholen, vielleicht auch als Fachkraft für Lachgas.
Ja.
Der Gasmann, die Gasfrau. Ja, und dann sag mal gerne mal zum Anästhesisten, das finde ich auch mal ganz lustig. Ich glaube, bei Grey's Anatomy hat sie das erste Mal, Bailey hat das erste Mal gesagt, ja.
Der Gasmann.
Der Gasmann. also
den sie nachher geheiratet hat?
Ja, genau. Richtig.
Oh Gott, ist das nerdig.
Wir sind schon Nerds, echt. Gibt's noch mehr Grey's Anatomy-Fans da draußen? Ich bin jetzt bei Staffel 17 gerade, ich versuche hier alles nachzuholen.
Oh Gott.
Und Spoiler, Derek kommt wieder. In Staffel 17 sieht man ihn mal ganz kurz. Ja.
Als Rückblende hoffentlich, sonst hätte ich Angst.
Dazu sage ich nichts weiter. Mhm. Ich möchte euch die Staffel nicht kaputt machen, aber ja, so ist es. Nee, aber
ich hasse Leute, die spoilern.
Ganz, ganz spannend. Hm?
Ich hasse Leute, die spoilern.
Ja, ich weiß. Und das Problem ist auch irgendwie, dass immer wenn ich das gucke und dann meinem Partner sage, so, oh, hast du das und das? Ja, weiß ich schon. Weil er hat eine Freundin, die das auch guckt, die erzählt ihm das alles, damit er schon mehr weiß als ich. Das kann ich ja nicht ab. Ja, so, ich weiß. Ich denke so.
Wenn du Filme in einem Satz quasi spoilerst, ne? so The Sixth Sense, so der tote Mann, der ein Kind sieht.
Ja. Ne? Oder wenn er so ein, weißt du nicht, der Kollege möchte dir einen Einsatz erzählen und dann sagt er, du, ich erzähle dir den nachher. Und dann kommt der andere Kollege und erzählt dir den schon vor und du weißt schon, wie es ausgeht und denkst so, toll. Ja, und dann willst du einen so richtig dramatisch erzählen und sagen, oh, da sind wir da die Treppe hochgegangen und dann haben wir das, die Tür aufgebrochen. Ja, ich weiß. Und dann lag der tot da und dann habt ihr ihn doch wiederbelebt und er war doch nicht tot und ja.
Ja.
Ich feiere sowas aber auf Instagram, weil es gibt so Reels, die sind einfach irrsinnig lange. Die reden um den heißen Brei rum die ganze Zeit, so wie wir oft auch im Podcast, deswegen ist er auch immer eine Stunde lang. Und da gibt es dann immer einen, der kürzt es ab. Du hörst nur ganz kurz den Anfang so, ah Leute, ich habe heute wieder eine ganz, ganz dramatische Sache erlebt, die muss ich euch erzählen und es war wirklich, wirklich schlimm. Und dann kommt er an, ja, sie ist schwanger. Fertig. Ja. Gespart. 3 Minuten. Das Ganze in 10 Sekunden erklärt. Also das finde ich immer wieder gut. Manchmal braucht man das auch. Wünsche ich mir bei manchen Patienten. Ja, vor 3 Wochen, da fing das ja an. Da haben wir ja erstmal zu Abend gegessen. Dann denkst du so, oh Gott, ich komme hier nie wieder raus. Guckst auf die Uhr, dann, nein, bitte erzähl mir noch mehr, bitte. Was gab's zum Abendbrot? Erzählen Sie mal, vor 2 Wochen. Es ist auf dem Land auch so.
Ja, da kann man sich Lebensgeschichten anhören mitunter. Mhm. Und da ist 3 Wochen noch eigentlich ein sehr kurzer Zeitraum.
Ja. Vor also einem halben Jahr, ich sag dir das. Ne?
Ja.
Da bin ich hier letzten Schlitten gefahren und dann, ja, da bin ich runtergerodelt. Und da gab es so eine kleine Prellung unten am Bein. Das könnte die Ursache sein dafür, dass ich jetzt Brustschmerzen habe. Ja, klar.
Mhm. Ja.
Natürlich, schon klar.
Aber apropos Totgeglaubte. Oh. Heute bin ich mal dran mit Fun Facts in der Medizin.
Oh, da bin ich gespannt. Was kommt denn jetzt an Fun Facts rein?
Schöne Musik.
Haben wir? Erzähl mal.
Wusstet ihr eigentlich, dass die allerersten Krankenwagenfahrer, wenn man sie so bezeichnen darf, Bestatter waren?
Nein.
Denn die mussten eben die Totgeglaubten, weil sie auf einmal doch lebten, ins Krankenhaus fahren. Ach, da gab es den Rettungsdienst noch nicht.
Ja, da kenne ich auf jeden Fall einen Instagrammer, den wir dazu mal befragen sollten, ob er das noch alles drauf hat.
Passend dazu sogar ein Kollege von mir, war mal Bestatter.
Okay, gut. Ja.
Ja. Für mich auch immer spannend, Katzenhaarallergie kennt jeder. Ich glaube, du sogar irgendwie auch damit drin. Aber wusstest du eigentlich auch, dass Katzen gegen Menschen allergisch sein können?
Ja, das glaube ich aber auch. Jedes Mal, wenn man sie alleine zu Hause lässt, auf jeden Fall.
So 0,5% aller Hauskatzen sind allergisch gegen die Menschen. Ob man die dann auch hyposensibilisieren kann? Man weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht. Aber manchmal denke ich so, Katzen hassen uns. Aber das erklärt einiges. Ja. Ne? Warum die uns rausvertreiben wollen und angreifen. Ja.
Katzen. Das weltweit berühmte Getränk Coca-Cola wurde ursprünglich mal als Medizin genutzt.
Ist so.
Ist so, gegen Kopfschmerzen, Übelkeit und Depression. Also wie man da einen Wirkzusammenhang hergestellt hat, kapiere ich nicht, aber ist ein entspannter Fakt. Aber ich trinke ehrlicherweise gerne mal so ein Glas kalte Cola.
Ja, das erklärt auf jeden Fall, warum sich einige das Holz noch rektal einführen, so eine Cola-Flasche.
Wow, okay.
Der war flach.
Ja. Unsere Augen können 100 Millionen Farben unterscheiden.
100 Millionen?
Ja, und jetzt komme ich, der nicht mal Pink und Rosa auseinanderhalten kann.
Das ist Magenta. Ja.
Also ich, auf Anhieb würde ich vielleicht 20 Farben nennen können und dann bin ich raus aus der Nummer und ich kriege einen Großteil gar nicht unterschieden. Nicht, weil ich farbenblind bin, sondern weil ich einfach nicht weiß, wie diese Farbe heißt.
Ja, ich weiß nicht, bist du auch so einer, der so Pink und Lila komplett nicht unterscheiden kann? Oder ja, nee, irgendwann unterscheidet dann, einfach so, ja, das ist Pink, das ist
irgendwann ist, ist da rosa, pink, what weiß ich. Ne? Aber 100 Millionen Farben und es gibt ja ganz viele Farben, um Gottes Willen, aber für mich ist das halt immer grün. Ob das nun Ocker oder Tannengrün oder whatever. Ich finde es spannend. Und für mich der absolut interessanteste Fun Fact: Der Biss der brasilianischen Wanderspinne kann eine Erektion auslösen. Das Ganze ist aber gar nicht so witzig, wie es eigentlich klingt.
Nein, so.
Nee, denn es kann eben nach diesem bis zu einer stundenlangen schmerzhaften Erektion kommen. Das nennt man Priapismus. Ja. In Tagkreisen und unbehandelt, also man sollte es behandeln lassen, das ist ganz wichtig, kann das eben zu einer Impotenz führen, weil das Muskelgewebe einfach geschädigt wird.
Okay.
Ja, einige wollen ja gerne eine lange Erektion haben. Oder wie sagte einst ein sehr guter Freund, der eine will, wenn er kann, der andere kann, wenn er will. Egal.
Deine Freunde hätte ich gerne mal.
Man muss aber sagen, dass die brasilianische Wanderspinne durchaus tödlich ist. Also auch ein Biss kann natürlich einen Menschen töten.
Durchaus. Ah, siehst du, und schon sind die ganzen Darsteller von gewissen obszönen Filmchen und so weiter.
Aber das ist auch immer spannend, davon. Die Dosis macht das Gift. Also ich glaube, in einer bestimmten Dosis kann es eben auch die gewünschte Wirkung des Priapismus erzielen.
Es ist ganz toll, urologische Vorträge im Rettungsdienst zu haben und dazu dann Bilder von Professoren und Doktoren vorgestellt zu bekommen. Wirklich, wirklich sehr spannend manchmal, was die da so erzählen. Und wenn es dann um Priapismus geht, dann siehst du wirklich, wie die Kollegen alle so die Beine überschlagen und da sitzen und sagen, oh, ja. Und dann sagt sie so ganz locker, na, wenn Sie das mal miterleben wollen, wie wir das Ganze punktieren, dann einfach fragen. Gucken Sie zu. Ja, natürlich. Nein, mache ich nicht.
Ist nicht schön.
Nee.
Also für mich sind ja die schlimmsten urologischen Notfälle auch immer so ein geblockt gezogener Blasenkatheter. Oh. Also stellt ihr das ungefähr so vor, dass ein Blasenkatheter ist quasi so ein Silikonschlauch, ja, ein Silikonschlauch in der Regel, der am Ende, wenn an dem Ende, der in der Blase ist, so nochmal eine Blase hat quasi, die man auf
Ballon.
Mit einem Ballon quasi, den man mit Wasser kochsalz füllt, damit der eben nicht wieder rausrutscht. Den ziehen sich einige Leute. Und das ist so ungefähr, als wenn man einen Golfball durch einen Strohhalm presst. Und ungefähr das passiert dann auch eben mit der Harnröhre. Was bei Frauen vielleicht auch blutet, irgendwie macht, irgendwie vielleicht noch okay. Bei Männern ist der Weg der Harnröhre deutlich länger.
14 bis 16 Zentimeter.
Bei einigen länger, bei einigen nicht so lang.
Frauen eher 4 bis 5 Zentimeter. Ja, genau. Und 14 bis 16 war mein Rettungsassistententhema damals in der Prüfung.
Ja, aber dann kommen die einigen mit 30. Alter, wie sind wir da gelandet?
In Erektion. Ja.
Egal. Ja, der Weg ist also deutlich länger. Hier hören Kinder zu.
Ach Gott, ja, auch die haben Geschlechtsmerkmale und Teile. Was? Wir sind ein Mediziner-Podcast und wir lachen immer noch über Penis.
Also urologische Notfälle sind immer irgendwie durchaus spektakulär aufregend, gerade wenn es Herren betrifft, weil gerade jetzt auch vor kurzem eben diese Hodentorsion, die ein Herr mittleren Alters sich zugezogen hat. Und ich stand die ganze Zeit daneben und habe irgendwie meine Beine zusammengedrückt, weil ich so ein bisschen Fremdschmerz hatte. Und das tut scheiße weh. Und das sind dann auch wirklich Patienten, denen ich glaube, dass sie eine 12 von 10 auf der Schmerzskala haben.
Ja. Ja. Es gibt ja auch so das Anschwellen von Hoden, also Wassereinlagerung im Hoden, nennt man ja Hydrozele.
Ja.
Das soll aber nicht immer so schmerzhaft sein. Einen Patienten hatte ich schon mal und das war wirklich schon eine Glocke da unten drunter, um so zu beschreiben. Also wirklich ein gut gefüllter Hodensack und wow. Also ich sagte so, tut das weh? Nö. Okay, warum haben sie den Rettungsdienst gerufen? Ich dachte ja, wir kommen ja aus irgendeinem gewissen Grund dorthin. Ja. Na, aber es war einfach nur, dass er sagte, ja, kein Geld fürs Taxi.
Ich dachte, das muss so.
Ja, genau. Und er hat sich einfach nur erschrocken, dass er mal kurz in den Spiegel geguckt hat, bei was auch immer, und gemerkt hat, oh, ist auch ein bisschen größer als eigentlich gedacht.
Ja, die Hydrozele, die können krass groß
sein. Ja, wirklich. Ne? Und müssen ja nicht immer schmerzhaft sein.
Ich habe dann in der Ausbildung wirklich Dinge auf der Urologie gesehen. Okay, wir wollten eigentlich gute Themen haben heute.
Ich finde, das sind gute Themen. Also darüber kann man durchaus mal reden. Ne? Nichtsdestotrotz, gute Themen sind übrigens auch, und das finde ich immer schön, dass wir jetzt ankündigen dürfen, es gibt wieder neue Geschmacksrichtungen bei Holy. Ja, und zwar, und darüber freue ich mich wirklich sehr, wir haben endlich Cola-Geschmack mit dabei Energy. Ebenso wie viele andere coole saure Geschmäcker. Orange ist zum Beispiel hier auch mit dabei und Himbeergeschmack. Orange-Vanille. Ja, und dazu gibt es dann auch noch Kaugummis. Nee, dazu gibt es auch noch Kaubonbons von Hitchies, mit denen zusammen nämlich Holy arbeitet. Könnt ihr euch also auch ebenfalls mitholen. Jetzt auf dem Link, den wir in die Shownotes gepackt haben, einfach mal eingeben kurz retterview.de/cola. Finde ich ganz gut. Dann kommt ihr auf alle möglichen Geschmäcker mit drauf. Und es gibt auch ein Neukundenangebot, nämlich die Holy Energy Hitchies plus einen passenden Shaker dazu und eben noch eine Probierbox, die neu dazu gemacht wurde und neu zusammengestellt wurden. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Und Mike hat fast seine ganze Tüte schon zu Hause aufgegessen, habe ich gehört.
Ja, eventuell. Und ich muss ja das jetzt das erste Mal sagen, ich bin totaler Fan von der Cola-Variante, weil er schmeckt original nach den Cola, nach den sauren Cola-Hitchies.
Ja.
Die haben jetzt aber, es ist ein Energy Drink und die haben jetzt eine Süße, die die ganzen anderen Energies sonst kaum hatten, die ich jetzt von Holy kenne. Aber die ist angenehm und die passt dazu. Das muss ich einfach sagen und das schmeckt geil.
Ja, oder?
Ja.
Und das Schöne ist, du weißt immer, kein Zucker oder kaum Zucker drin, Vitamine drin und so weiter, kein Taurin und trotzdem hältst dich wach.
Total.
Also greif zu und nutzt natürlich den Code Retterview 10, nee. Nochmal. Also greift zu, nutzt den Code von Retterview, einfach Retterview eingeben, habt ihr nochmal 10% Rabatt und unterstützt uns natürlich auch wieder mal mit dem Podcast und so weiter, damit alles weiterhin kostenlos bleiben kann.
Und jetzt reden wir wirklich mal über den Besuch, den wir die Tage hatten, der René von 3B Scientific, und es war einfach spektakulär.
Genau, also nicht, dass ihr denkt, jetzt kommt noch mehr Werbung. Ja klar, also die Firma unterstützt uns hier dabei, aber mittels Technik. Und ihr kennt diese Firma nicht, aber unbewusst eigentlich schon. Denn sie sind ja die Erfinder quasi des Skelettes, was oft in allen möglichen Studentenzimmern oder auch in Unterrichtsräumen ist. Oder aber, was ihr noch mehr kennt, sind ja diese herausnehmbaren Organ-Mannequins, wo man früher im Biologieunterricht immer gerne irgendwie ein Organ versteckt hat oder, keine Ahnung, rausgenommen hat, auseinandergebaut hat, nicht mehr wieder zusammenbekommen hat und sich gefragt hat, wie stehen die Organe normalerweise da drinne? Das sind quasi, damit haben die immer angefangen früher. Und mittlerweile sind sie ein Unternehmen, was in jedem Rettungsdienst gerne auch gesehen wird mit modernster Technik für alles Mögliche an Simulationen, aber nicht nur im Rettungsdienst, sondern wirklich überall in der Pflege beispielsweise, in Biologie, in Chemie, in Physik mit diversen Modellen. Und für uns war das Spannende, dass wir sowohl ein schönes Stethoskop nutzen dürfen mittlerweile, beziehungsweise nutzen können, aber auch ein Mannequin.
Richtig, und passend zum Stethoskop. Und das ist so das, was ich in jeder Ausbildung, in den Prüfungen hasse. Das hasse ich als Prüfer oder eben als Fachsanleiter. Diese Situation, der Prüfling macht alles, macht eine Auskultation von Lunge, Herz, Bauch. Und guckt uns dann immer an und fragt, was höre ich? Und wir sagen ihm dann natürlich immer, ja, du hörst ein Stridor, also irgendwelche pathologischen Geräusche. Und daraufhin resultiert er natürlich irgendeinen Handlungsablauf. Völlig logisch und plausibel. Und mit diesem Stethoskop, und ich kannte es ehrlicherweise vorher nicht, dass der Chris jetzt mal in die Kamera hält, mit diesem Stethoskop können wir als Instruktoren oder als Prüfer sämtliche Geräusche einspielen, die derjenige, der eben quasi den Fall gerade bearbeitet, zu hören hat. Und das finde ich mega. Diese Geräusche sind aus echten Patientenaufnahmen entstanden. Die sind deutlich und gut hörbar. Man kann das noch verbinden mit einer Lautsprecherbox, dass der ganze Kurs das hören kann. Mhm. Und das ist für mich jetzt einfach ein Tool, was total wegweisend sein kann für Ausfort- und Weiterbildung. Für jeden, das ist auch für uns. Also auch wir müssen ja regelmäßig mal die Auskultation üben, gerade eben was die Geräusche betrifft.
Genau, das sogenannte Nursing Scope ist mittlerweile, glaube ich, in der zweiten Generation. Früher hatte man das auch ein bisschen anders noch gestaltet. Mittlerweile kann man damit, wie gesagt, einmal das an echten Menschen halten und dann einfach etwas einspielen oder aber eben mittels Simulatoren wie Mannequins, also wie Simulationspuppen eben mit anspielen. Wenn er da zum Beispiel über einen gewissen Bereich geht, dann kann man tatsächlich dann das hören, was man dort hören soll. Und wenn man dann zum Beispiel über einem Herzton und der Lunge ist, dann hört man den Herzton eben auch ein wenig mit. Also wirklich hochinteressant. Das Stethoskop hat da eine Bluetooth-Box und alles mögliche mit drin und ist gar nicht viel schwerer als ein normales Stethoskop beispielsweise. Das heißt, es zerrt einen nicht runter am Kopf.
Richtig.
Durch die große Technik.
Und wir konnten es ja schon testen. Die Akustik ist phänomenal gut. Also auch das Stethoskop funktioniert in dem Sinne jetzt nicht wie ein Stethoskop, aber ich mache mir trotzdem die Oliven ins Ohr und höre dann eben alles. Ja. Und das ist cool.
Ja, und dann geht man noch mehr Schritte weiter und die durften wir hier schon mal ganz kurz testen. Ich freue mich, dass wir demnächst extra viele dieser Geräte oder dieses Gerät ein paar Wochen sogar bei uns hier haben können und wirklich ausprobieren können. Eventuell auch mal ein, zwei Kollegen mit einladen, die das auch mal testen können. Und zwar die sogenannte Simstation, aber eben auch der Mannequin Atlas, so heißt er, den wir jetzt hier hatten zumindest. Und das ist wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, ihr kennt ja diese Puppen aus dem Erste-Hilfe-Kurs, wo wir unsere Reanimation dran üben. Ne? Und jetzt im Rettungsdienst kennt man ja dann diesen noch andere eben Geräte, wo man dann vielleicht auch mal einen Güdeltubus reinmachen kann oder sogar einen Larynx-Tubus reinstecken kann. Dann gibt es ja immer noch die Simulatoren, da hast du so einen einzelnen Arm, da stichst du nochmal eine Nadel rein und hoffst, dass du getroffen hast. Genau. Oder bohrst halt in so einen einzelnen Knochen. Das hat man einfach mal alles plus noch mehr in dieses Mannequin installiert. Sprich also, du hast ein Mannequin, wo du intubieren kannst. Endotracheal sowie mit Larynx-Tubus. Mittels einem Atmungssystem, was komplett mit Bifurkationen und allem drum und dran Bronchien ausgestattet ist. Das heißt, selbst wenn du zu tief intubierst und dann eben in den rechten Hauptbronchus reinkommst, dann beatmest du halt nur die rechte Lunge und hörst auf der linken nichts.
Wie das auch im realen Leben ist.
Genau. Das kommt mit hinzu, das würde dann auch noch alles begleitet werden und zwar durch eben diese Simstation, die das Ganze dann auch noch mittels iPad und so weiter alles anzeigt. Also viel, viel Technik da drin. Gab es irgendwas, was dich sehr begeistert hat an diesem ganzen Gerät?
Mich hat die CPR, also die Herzdruckmassagen-Performance, sehr beeindruckt, denn zum einen ist es eben logisch durch diese Kopplung mit der Simstation oder mit dem iSimulate mit dem Feedback-System, aber dass es on point ist, also dass es wirklich eine 1:1 Übertragung ist, wie im echten Leben, wenn ich die Elektroden dran habe, aber auch das Gefühl, auch wenn es ein bisschen makaber ist, das Gefühl ist viel näher an einem echten menschlichen Körper als die anderen Puppen, die ich bis jetzt kennenlernen durfte. Das macht schon was und das ist einfach noch besseres Training.
Ich kenne es vor allen Dingen so, wenn wir eine Reanimation machen, da spielst dann meistens so ein EKG ein. Also der Prüfer hat quasi sein iPad oder sein Tablet in der Hand und dann hast du halt dein Gerät, was so tut, als ob es dann C3, LifePack, Soll, was auch immer ist. Und immer wenn du drückst, dann muss der Prüfer auch rechtzeitig draufdrücken, damit das quasi so ein Reanimations-EKG anzeigt.
Genau.
Das macht das Gerät alles alleine. Ja. Nicht nur das, es erkennt sogar mittels eines Flow-Sensors, wie du beatmest und zeigt dir deine CO2-Kurve an.
Genau, also das schlussendlich ist es einfach Wahnsinn, was heutzutage schon gezeigt werden kann in Simulationen, eben für Ausfort- Weiterbildung. Und wie du es eben gerade sagtest, ist jetzt hier, wir wollen euch das gerade nicht verkaufen, ihr könnt es gerne kaufen, gar kein Thema. Und das Ziel ist einfach, und weshalb wir diese Partnerschaft haben, ist, wir dürfen damit sehr viel üben, wir dürfen zeigen und wir können das Ganze auch veröffentlichen. Sprich, wir zeigen euch in Zukunft einfach Dinge, die für das Wissen auffrischen, die auch mal Leuten, die eben nicht aus dem Rettungsdienst kommen, zeigen, hey, was treiben wir da so eigentlich? Ja. Und da haben wir, glaube ich, mit dem 3B Scientific eine riesengroße, gute Partnerschaft gewonnen.
Auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, euch da die Inhalte präsentieren zu können. Schaut auf unserem YouTube-Kanal nach, Retterview 112 müsst ihr bei youtube.com nachher eingeben, leider, weil die andere Adresse ist noch vergeben an den Altkanal. Aber da wird auf jeden Fall einiges mit dazukommen und natürlich in den Stories, Reels und so weiter gibt es dann eben auch gerne nochmal was aufs Auge und mitzusehen. Es ist wirklich erstaunlich und sowas treibt natürlich die Fortbildung, die wir so dringend brauchen im Rettungsdienst, mit voran. Simulatoren, indem man nicht fünfmal fragen muss, okay, was höre ich jetzt, was sehe ich jetzt, sondern man sagt dann einfach, guck doch auf den Monitor, schau auf die Puppe und dann wirst du alles sehen und hören.
Ja, aber eine Sache, die werde ich, glaube ich, nie können, das können ja einige Puppen, die kann das auch sehr gut, ist ja der Karotispuls, also der Puls an der Halsschlagader. Ich kriege die Pulse nicht getastet.
Ich habe es sofort getastet.
Nee, ich habe es gehört, also man hört es.
Ja.
Ich habe echt Probleme, am echten Menschen kann ich das hervorragend, an der Puppe kriege ich es irgendwie nicht hin.
Ich fand das super spannend, ich hab gepaced, glaube ich, ne? Du hast eine Bradykardie eingespielt,
genau.
Und ich habe dann ein Pacing gemacht. Mike konnte vorher sagen, ab welchem Milliampere-Zahl quasi das Ganze reagieren soll, also eine Response gibt auf das Ganze. Das heißt, man jagt da so ganz kleine Stromstöße in den Körper rein, wie ein externer Schrittmacher.
Mhm.
Und dann reagiert irgendwann das Herz auf diese Stromstöße. Und ich konnte gleichzeitig aber an der Halsschlagader tasten, ob das Herz denn wirklich so schnell schlägt wie auf dem EKG. Und das hat es wirklich dann simuliert. Ne? Also ihr merkt schon, wir sind sehr begeistert davon. Und
das macht
irrsinnig Laune. Ich freue mich tierisch, wenn unsere Puppe quasi dann hier ist und wir viel, viel probieren können, testen können, trainieren können.
Und bis dahin brauchen wir noch Handschuhe.
Ja, genau. Das war nämlich die eine Kritik, dass ich keine Handschuhe anhatte in meiner
Story. Ich auch
nicht.
Ja, ich auch nicht.
Wir wollten ja nochmal kurz testen. Aber ja, natürlich hast du recht, Björn.
Ich kann sollten Handschuhe anziehen. Ja, mein Gott.
Ja.
So. Das wird cool.
Auf jeden Fall. Wir werden gleich über Allergien reden und da wurden wir auch gleich noch gefragt, die E-Mail dazu lesen wir gleich noch vor und zwar nicht nur im Erste-Hilfe-Sinne, sondern wir gehen auch mal in den Rettungsdienst rein, gerade was das angeht, sollten wir auf jeden Fall gewappnet sein im Rettungsdienst, denn die Insekten schwirren schon alle rum und die ersten Anaphylaxien hatten wir schon, deswegen hören wir uns gleich nach der Pause wieder.
Und da wir ja offiziell immer noch im Sommer sind,
nehmen
wir mal, also eigentlich Notfälle, die wirklich sommertypischer sind. Und das sind die allergischen Reaktionen oder eben auch Anaphylaxien. Und der Chris hat euch ganz zu Beginn eine Aufgabe gestellt. Welche Folge waren das nun?
Es war die Folge 8. Dort haben Louis und ich das erste Mal über Anaphylaxien und eben auch andere Sommererkrankungen geredet und dort speziell über die Erste Hilfe darin.
Mhm. Auch super wichtig, ganz ohne Frage. Und das greifen wir definitiv nochmal auf, würde aber gerne auch so ein bisschen mal tiefgründiger reingehen. Denn wir haben passend dazu eine Mail bekommen von einer Hörerin, die das jetzt leider selbst einmal durchleben musste, die also eben eine allergische Reaktion bekommen hat und den Rettungsdienst gerufen hat. Dort kam dann der Rettungswagen. Die haben das alles wohl super im Griff gehabt. Das Ganze gab leider noch so eine sekundäre Reaktion, weshalb sie dann nochmal auf der ETS gelandet ist. Aber dadurch, dass sie uns schreibt, gehen wir davon aus, dass es ihr wieder so weit gut geht. Und passend eben gefragt, so Mensch, welche Handlungsschemata gibt es eben für den Notfallsanitäter? Ab wann sollte der Notarzt nachalarmiert werden oder mitalarmiert werden? Genau, klassische Medikamente und so weiter. Also Tina, lieben Dank für die Mail und wir hoffen wirklich, dass es dir wieder gut geht. Und passend dazu jetzt Anaphylaxie.
Am spannendsten fand ich vor allen Dingen, dass sie gesagt hat, dass sie nachher nochmal eine Zweitreaktion hatte, und zwar im Krankenhaus. Eine sehr spannende Geschichte, auf die sollten wir auch nochmal drauf eingehen, weil viele ja eben denken, jetzt einmal kurz gebrochen und dann ist das alles wieder gut und dann kann man jemanden entlassen.
Es tut mir leid, dass ich sekundäre Reaktion gesagt habe und nicht Zweitreaktion, aber ist in Ordnung.
Nee, ist jetzt Zweitreaktion auch geschrieben.
Ja, also ich habe sekundäre Reaktion gesagt.
Oh. Ist ja in Ordnung.
Ich mag dich. Wir mögen uns. Manchmal. Ja, und Anaphylaxie, was kann, wie wird das hervorgerufen? Ich meine, gerade im Sommer, man kennt es, man sitzt irgendwo im Garten, im Wald, am See und dann kommt dieses eigentlich als lästig bezeichnete, aber sehr nützliche Tierchen um die Ecke geflogen, eine Biene, eine Wespe.
Ja.
Und hat irgendwie Bock auf euer Essen oder eben auf euer Getränk. Und weil ihr das natürlich nicht möchtet, schlagt ihr rum oder kriegt gar nicht mit, dass es jetzt irgendwie mal in die Flasche reingekrochen ist, trinkt es mit und es gibt einen Stich.
Genau.
So im Worst-Case-Fall natürlich im Mundraum, aber auch überall, ne, gerade eben die Allergiker, die müssen nur gestochen werden, ist egal wo. Und es tritt eben eine allergische Reaktion auf. Allergiker haben, bekannte Allergiker, da geht das Ganze nach der Exposition, also eben nach diesem Wirkeintritt des Giftes, gegen das man allergisch ist, sofort los mit einer fulminanten Histaminausschüttung. Mhm. Und das Ganze ruft verschiedene Reaktionen im Körper hervor, die eben absolut bedrohlich werden können. Das geht einfach von einer massiven Vasodilatation, das Wort hatten wir letztes Mal schon, fällt mir gerade ein, also zu einer Weitstellung der Gefäße, sodass das Blut wirklich in der sogenannten Peripherie, also in den körperentfernten, in den Körperstamm entfernten Dingen, also Arme, Beine, versackt. Das heißt einfach, dass nicht mehr genug Volumen zum Durchpumpen ist. Das heißt, der Blutdruck rauscht ab. Dadurch, dass das Herz das natürlich aber irgendwie kompensieren möchte und genug Blut durch den Körper schubsen möchte, schlägt es schneller. Das heißt, es kann ein Schock entstehen. Punkt 1, gefährlich. Punkt 2, es kann massive Schwellungen gerade im Atembereich geben. Also es beginnt bei der Zunge, kann aber auch wirklich über den Rachen hinaus bis in den Larynx, also bis zum Kehlkopf, dass es dort Schwellungen gibt, die dann natürlich das Atmen massiv erschweren. Mhm. Und ist man in diesem Stadium angelangt, ist man schon im Stadium, es gibt 3 Stadien und da ist man wirklich schon im Stadium 2 und 3, wo man wirklich dringend schnell und auch kompetente Hilfe benötigt. Ich würde sagen, wir fangen trotzdem mal so ein bisschen lower an, also ein bisschen leichter. Wir gehen mal in Stadium 1, was es da so für Symptome einer leichten allergischen Reaktion gibt, dass eben nicht nur Bienenstiche eine Reaktion hervorrufen können, sondern auch ganz andere Dinge. Und übergebe mal an Chris.
Genau. Generell sind ja Allergien ganz am Anfang immer deutlich. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn euch mal auch eine Mücke gestochen hat oder sowas, kann das auch eine ganz kleine Reaktion auf so etwas sein. Das fängt an mit Jucken, das fängt an mit tränenden Augen beispielsweise, in den Schleimhäuten vor allen Dingen. Das sind so die leichten Reaktionen, Hautrötungen und dergleichen. Vielleicht noch eine leichte Quaddelbildung, wenn die natürlich schlimmer wird, dann geben wir irgendwann ein anderes Stadium. Aber das sind erstmal so die allgemeinen Reaktionen, die man so hat. Und generell redet man ja erstmal um die Grundlage, außer nicht immer von Giften oder ähnliches, sondern ein Allergen, was das Ganze auslöst. Das betrifft alles, was diese Immunreaktion dann eben auslöst, diese Anaphylaxie.
Genau. Mhm. Hast du passende Frage dazu schon mal so einen richtigen Allergietest machen lassen?
Ja, tatsächlich.
Ist abartig, oder?
Ja, also früher war das so, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist. Ich glaube 2004 hatte ich meinen letzten Allergietest. Ich habe den letztens wieder gefunden. Da hat man mir lauter Tabellen auf die Arme gemalt. Genau. Riesige Tabellen mit vielen Zellen. Dort dann quasi Tröpfchen von allen möglichen Allergenen drauf gemacht.
Und dann so einen kleinen Pieks.
Und dann gab es immer so einen Pieks mit so einer Lanzette.
Ja. Und ich habe so ein paar Pollengräser-Geschichten, auf die ich allergisch reagiere. Und davon hatte ich ein paar Tage was. Ne? Ja. Also das waren Riesenquaddeln. Ja. Und die haben quasi schon die Tabelle gesprengt am Ende. Mhm. Hat ihn, also super, danke.
Haben bei mir auch alle Pollen so.
Ja, ja.
Super, danke. Genau. Und das ist diese Immunreaktion, genau, die dann ausgelöst wird. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass diese Allergene, gerade bei so einer Typ-3-Reaktion, so nennt man das dann, im Blut umzirkuliert, diese Antikörper, ne, weil es ja eine Immunreaktion ist. Es ist eigentlich eine natürliche Reaktion des Körpers auf ein auf ein Allergen. Ne, das kann ja auch für anderes ganz gut nützlich sein. Allerdings umschließen die jetzt die Thrombozyten und die Leukozyten, lagern sich in unseren Kapillaren ab. Das sind so die kleinsten Stellen, an denen dann ein Austausch stattfindet an unseren Zellen, überall eben an und lösen eine Inflammation, wie heißt es auf Deutsch, eine Entzündungsreaktion aus. Genau. Weil sie sich dort eben ablagern und diese Entzündungsreaktion, die sorgt dann eben für die Quaddelbildung, für die Rötung, für den Juckreiz und dergleichen. Und es kommt eben dann zur allergischen Reaktion. Ja. Im Stadium 1 ist das Jucken da noch das Leichteste und Einfachste. Wenn wir aber in Stadium 2 dann irgendwann gehen, switchen wir um zu Mike und sind gespannt, was da so Schönes alles passiert.
Ich finde auch im Stadium 1 ist super Medikament, was sowohl jetzt mal lokal wirkt, das ist nämlich das Fenistil, das man als Salbe kennt. Ich habe das immer gekühlt im Kühlschrank.
Ja.
Das hilft super gegen eben solche fetten Mückenstiche oder sowas. Mhm. Fenistil ist durchaus ein Medikament, was später nochmal relevant wird, wo wir definitiv nochmal drauf zurückkommen werden. Bloß dann ist die lokale Gabe nicht mehr so wirklich indiziert. Stadium 2 und 3, also ihr kennt das mittlerweile, das wurde, glaube ich, oft genug erzählt. Im Rettungsdienst guckt man sich den Patienten immer nach einem bestimmten Schema an. Und das Ganze ist nach dem ABCDE-Schema, ne, beginnend bei A mit Airway, was eben bei den höheren Stadien zu einer Schwellung eben im Mundraum führen kann. Beginnend bei der Zunge, was schon echt Probleme machen kann, aber natürlich auch weiter nach hinten rein Richtung Kehlkopf. Das Ganze äußert sich in Heiserkeit, in einem Stridor. das ist quasi so ein pfeifendes Atemgeräusch, was dann...
Ich kann das, glaube ich, gar nicht nachmachen. Irgendwie so, ja.
Ihr hättet das mal sehen müssen gerade. Ihr hättet mal sehen müssen, dass da lustig ist.
Aber das ist dann eher was anderes.
Genau. Und das Sprechen ist erschwert. Denn wir brauchen die Zunge zum Sprechen, idealerweise in einem normalen Zustand. Und wenn die einfach massiv geschwollen ist, wird das Sprechen deutlich schwieriger. Und was mir auch immer mal auffällt, ist, dass es ab so einem gewissen Punkt, dass die Produktion vom Speichel enorm zunimmt.
Die ist auf jeden Fall mit dabei, ja. Diese Mediatoren, die das Ganze hier einfach bewirken, heißen ja, oder das heißt ja Histamin. Mhm. Na, diese Histaminausschüttung, die dann eben auch dafür sorgt, dass man zum Beispiel auch eine Asthma-Bronchiale zum Beispiel bekommt. Also, dass sich alles Mögliche verengt, weil jetzt ja nun mal die sowohl die Bronchien als auch die Gefäße eben hier konstringieren, sich verengen, weil etwas anschwillt, weil sich ja jetzt Flüssigkeit sammelt. Ne? Die Permeabilität der Membranen, unsere Zellen haben ja immer so Membrane und die sorgen ja dafür, dass eigentlich nur gewisse Dinge durchkommen, die da durchkommen sollen, ganz kleine Bestandteile. Die öffnen sich jetzt auf einmal und es tritt Flüssigkeit aus den Zellen heraus. Das heißt, wir haben jetzt auch einen Volumenmangel im Körper alleine schon, weil jetzt Flüssigkeit in Zwischenzellraum eben reinkommt. Und das ist sehr gefährlich. Einerseits, weil wir dadurch eben auch in einen Schock kommen.
Genau.
Wo Volumen fehlt, kann ein Schock entstehen. Und das ist lebensgefährlich dann auch schon.
Machen wir aber weiter bei B, also bei Belüftungsstörungen. Und die äußern sich im Endeffekt durch eine zu schnelle Atmung. Das wird dann fachmännisch Tachypnoe genannt. Man kann auch verschiedene Geräusche hören, so ein Keuchen, ne? Oder eben... ein Keuchen, Pfeifen, was auch immer. Das Ganze geht eben hin bis irgendwann zu einer Erschöpfung. Weil das Atmen wird dann auch wirklich irgendwann anstrengend. Man kann, wenn man das Stethoskop mal draufhält, auch so einen sogenannten Bronchospasmus hören. Bei manchen klingt einem auch schon Richtung Tür, aber das sind dann so krasse COPDler wahrscheinlich. Und die Sauerstoffsättigung fällt irgendwann ab, weil einfach nicht mehr genug Sauerstoff aufgenommen werden kann, die Zellen transportiert werden kann, sodass das Ganze dann schlussendlich in einer Zyanose, also in einer Blaufärbung der Haut, beginnt in der Regel wirklich im Gesicht, also im Lippenbereich, kann sich aber auch ausdehnen, wenn die Sättigung weiter fällt. Bei C, also der Zirkulation oder zirkulatorische Störungen. Chris hat gerade gesagt, das ist der Schock. Und ganz kurz mal wieder in mein Erste-Hilfe-Wissen rein. Langes her. Schock wird ja immer verbunden mit schlechter Blutdruck, hohe Herzfrequenz. Aber die Definition des Schocks ist eine ganz andere.
Ja, ich habe es früher mal im Sanitätsdienst noch, da musste ich es auswendig lernen.
Ja.
Ist das Missverhältnis zwischen benötigter und vorhandener Blutmenge und dem daraus resultierenden Sauerstoffmangel. Genau. Den gibt es noch auch schlauer, den Satz.
Der Spruch, ich finde den eigentlich einfacher sogar, den ich habe. Das ist einfach das Missverhältnis zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffangebot.
Genau.
Fertig.
Richtig, aufgrund von Volumenmangel.
Genau.
Und der kann absolut oder relativ sein.
Richtig.
In diesem Fall eben intrazellulär. Also wir haben wenig Volumen. Wir haben Volumen im Körper, aber der ist halt einfach nicht mehr da platziert, wo er sein sollte.
Richtig.
Na, so müsst ihr euch das vorstellen.
Und Schocksymptome sind ja, ich denke mal, jedem bekannt. Das lernt man in der ersten Hilfe. Also feuchte, kühle Haut und eben diese Kreislaufreaktion. Dass eben die Herzfrequenz ansteigt, dass der Blutdruck fällt, dass die Leute wirklich blass werden. Und
kaltschweißig,
Schwindel, das alles geht zum Schock. Das Ganze kann natürlich bis zur Bewusstlosigkeit und auch daraus eben in Verbindung mit A- und B-Problemen, wie eingangs erwähnt, zu einer respiratorischen Insuffizienz, also zu einer Atemerschwerung bis hin zum Atemstillstand führen. Mhm. Dann haben wir noch das D, neurologischen Defizite, um auf Deutsch
kurz Disability, dafür steht es auf Englisch, ne? Das ABCDE-Schema ist ja immer
auf Englisch. Aber die auf Deutsch kurz nachdenken manchmal.
Ja.
Genau. Also neurologisch, auch da denke ich mal relativ plausibel, kann es eben zu einer Vigilanzminderung, also eben zu einer Minderung des Bewusstseins kommen. Bisschen zur Schläfrigkeit, Verwirrtheit.
Müde.
Das kann alles, eine Ursache kann sein, eben es kommt nicht mehr genug Sauerstoff im Kopf an. Das ist so das eine. Das ist auch so die Begründung schlechthin eigentlich, weil entweder aufgrund vom Volumenmangel, weil Volumen nicht mehr da, wo es hingehört, oder eben Sauerstoffmangel, kann der Körper eben nicht mehr genug Sauerstoff zum Gehirn transportieren. So,
genau.
Was machen wir denn jetzt eigentlich?
Was sollten wir tun im Rettungsdienst sowie auch in der Ersten Hilfe? Weg von dem Allergen.
Richtig.
Erstmal nichts mehr einnehmen, ne? Die Infusion stoppen, das Medikament nicht mehr weitergeben oder aber eben das, was man da gerade gegessen hat, einfach weg davon, keine Ahnung, die Wespe, die Biene, den Stachel entfernen, wenn da eine Drüse dran ist noch.
Also weißt du, alles.
Kannst du es unterscheiden, eine Wespe und eine Biene?
Ja. Ja, vom Aussehen her, aber ich könnte es jetzt nicht beschreiben.
Da geht es um den Stachel.
Ja, ja, der eine wirft ab mit dem...
Die Biene stirbt, die lässt den Stachel drin und stirbt dann.
Das wird jetzt nochmal so biologisch geklärt haben, ja.
Und die Wespe stirbt nicht. Also genau. Wespen sind ja die Arschgeigen, werden sie ja liebevoll genannt.
Die pieken einfach nur rum.
Die pieken einfach, weil sie Bock haben. Genau. Sind total nützliche Tiere eigentlich, aber dahingehend, die pieken auch zum Ärgern. Ja, und die Bienen eigentlich nur zum Verteidigen.
Genau, und die hinterlassen dann quasi die Giftdrüse, die auch noch weiterhin pulsiert, sobald sie drin gelassen werden. Deswegen nur am Stachel mit einer Pinzette anfassen und nicht die Giftdrüse ausdrücken. Sonst habt ihr das Allergen nochmal komplett in den Körper. Und
was wir gar nicht gesagt haben, ganz wichtig an dieser Stelle, wir reden hier nicht nur von Stichen von Bienen und Wespen. Es gibt ganz andere Dinge, die einfach massive allergische Reaktionen hervorrufen können. Wir haben gerade so einen schönen Müsli-Riegel in der Pause gegessen. Der kann für einige schon potenziell echt lebensbedrohlich werden.
Müffe?
Welche Würfe?
Verschiedene Medikamente, die durchaus schwere Allergien hervorrufen können. Da gibt es ganz viele Sachen. Also ich habe auch jemanden kennengelernt, der reagiert, wie vorhin, hochallergisch auf Katzen. Mhm. Der muss so eine Katze riechen, dann hat er ein Problem und fällt bald um. Das finde ich ganz krass.
Ja, es gibt auch eine Kollegin, die wirklich aufpassen muss auf Nüsse und das kann halt mal doof werden, wenn die Kollegin dann plötzlich zu einem Notfall wird, weil Nussspuren sind teilweise echt so in so vielen Nahrungsmitteln drin und ich hatte das auch schon mal in der Bäckerei gesehen, dass eine sich da ganz schnell gesagt hat, haben Sie gerade mit der Gabel oder mit dem Aufnehmer gerade ein Fischbrötchen angefasst, ja dann bitte was anderes nehmen, ich bin Fischallergikerin. Kann also auch passieren, dass man da immer mal aufpassen muss, also so eine Allergene, aber auch, ja. Der Worst Case natürlich im Rettungsdienst, die allergische Reaktion auf ein Medikament, dass man das noch erlebt. Das muss nicht immer dramatisch sein, aber wenn es dann doch mal kommt, auch da schon miterlebt.
Gut, dass wir da sind.
Ne? Gut, dass wir gleich mit da sind. Darauf sollte man sich im Rettungsdienst gerade immer einstellen. Das ist eine Allergie. Das ist eigentlich so banal, weil man ja in Kontraindikation, also Indikation heißt ja immer, obwohl es auf Deutsch ist, also Kontraindikation ist ja immer.
Nee, wann darf ich es nicht geben?
Genau, ja, Indikation ist, wann sollte ich es geben? Und Kontraindikation ist, wann soll ich es auf keinen Fall oder nicht unbedingt mehr geben? Ne? Und da steht dann auch immer drin, Allergien. Und sagen alle, ja, Allergien und so weiter. Aber wenn es dann mal dazu kommt, dann stehst du da und denkst so, oh, verdammt. Ne?
Die meisten Medikamentenallergien sind ja wirklich gegen Antibiotika. Mhm. Also was ich immer so erlebe, wenn ich die Abfrage mache bei den Patienten, reagieren die meisten auf Penicillin.
Ja,
Penicillin ist so der Running, der Dauerbrenner.
Oder Kontrastmittel. Dass sie da auch eine Hautreaktion erlebt haben.
Das ist aber ganz auf die Verbindung mit Jod, glaube ich.
Richtig, da in die Richtung geht das gerne mal in Kontrastmittel rein. Einige wissen immer schon, dass sie auf Paracetamol oder Novamin reagieren, haben das schon mal miterlebt. Oder ein Narkosemittel auch mal. Ja. Ne? Also das kann man natürlich immer erst sagen, wenn man es mal bekommen hat.
Genau. Aber du sagtest es gerade genau, diese Allergenexposition, also eben das Ding, was gerade ein Problem macht, irgendwie entfernen. Hm. Das ist Punkt 1, der einfach wichtig ist. Das ist eine erste Hilfe, also sei es durch jetzt eine Biene, Stachel, wenn es geht, entfernen.
Ja.
Die Nüsse wegwerfen, also irgendwie wirklich.
Auf den anderen Allergier
drauf, ja. Manf. Hm. Und dann geht jetzt schon quasi der so krasse Unterschied zwischen erste Hilfe und Rettungsdienst los.
Ja.
Wir haben im Rettungsdienst verschiedene Behandlungspfade. Da, ich, Chris und ich sind der Meinung, wir sind ja irgendwie deutschlandweit zu hören. Deswegen nehmen wir jetzt wirklich den Algorithmus, der deutschlandweit erstmal so seine Zuständigkeit hat. Das ist der Pyramidenprozess-Algorithmus.
Zumindest bundesweit als Leitlinie dient, um das mal ordentlich auszudrücken.
Genau. Der aber auch total inhaltlich plausibel ist.
Ja.
So. Beginnen würde ich sagen, aber trotzdem machen wir bei der ersten Hilfe.
Genau, erste Hilfe ist natürlich was Kühlendes drauflegen, wie gesagt, die Exposition beenden, das haben wir ja schon gesagt. Genau, kalte, kühle Umschläge um den Hals beispielsweise kann man machen, gegebenenfalls, wenn die Person noch total wach ist, auch mal ein Eis lutschen. Ne? Nur lutschen, nicht irgendwas trinken oder kaltes Trinken bloß nicht machen. Ne? Das auf jeden Fall und den Rettungsdienst rufen, wenn sowas ist. Gerade auch bei Kindern, wenn da ein Insekt oder Biene, Wespe, was auch immer, im Mundraum gestochen hat, dann kann auch bei Nichtallergikern so eine Reaktion sehr, sehr heftig sein in den Schleimhäuten. Und denkt dran, Kinder haben kleine Atemwege. Mhm. Sehr, sehr kleine noch. Das heißt, so eine Schwellung kann auch schnell mal zu einer Verlegung der Atemwege führen, also zu einem Verstopfen der Atemwege. Und das geht recht fix. Da könnt ihr gar nicht so schnell gucken. Da plötzlich pfeift das Kind los und ihr braucht das. Du gehst wahrscheinlich jetzt auf diese Notfallmedikamente mit ein, oder?
Ja, die also es ist, hat. Es ist ja schlussendlich, wir kommen ja quasi ins Spiel bei Stadium 2 und Stadium 3. Das heißt, wenn die Leute wirklich ein massives Problem haben in diesem ABCDE-Schemata und wir starten, wenn wir gleich sehen, ups, der ist aber blau oder der kriegt scheiße schwer Luft, erstmal primär mit einer Sauerstoffgabe.
Ja.
So. Und im Idealfall ist er auch noch wach, beziehungsweise ja, doch, also wach irgendwie ansprechbar. Mhm. Das heißt, wir können ihn so ein bisschen passend lagern. Und genau, und dann müssen wir schon mal schauen, hey, jetzt haben wir das erste Medikament auf einmal da, welches durchaus angebracht ist, eben bei einem allergischen Schock, beziehungsweise bei einem massiven A- und B-Problem. Das ist nämlich das Adrenalin. Und das Adrenalin haben jetzt nicht nur wir auf dem Rettungswagen, denn das haben auch Allergiker mitunter mit sich. Nennt sich da denn EpiPen, FlexPen, keine Ahnung, das hat alles irgendwelche Namen. Es ist in der Regel nichts anderes als das, was wir machen. Da ist eine bestimmte Menge Adrenalin drin. Mhm. Das wird gegeben in den Muskel, in den Oberschenkel in der Regel bei uns.
Meistens,
in den Vastus lateralis. Mhm. Man kann es auch in den Deltoideus könnte machen. Man auch machen. Wo ist der? Im Oberarm, ja, du kannst es auch sagen.
Achso, ach ja, wir gucken ja nicht, sorry, wir gucken ja nicht nur, wir haben ja nicht nur das Video laufen, wir haben ja auch Leute, die zuhören. Im Oberarm natürlich, ja. Also große Muskulatur, große wo man Muskeln. Gut treffen kann, wo man auch mal die Chance hat, nicht nur ein Gefäß zu treffen. Genau, aber ich mache es meistens in den Oberschenkel rein, da bin ich immer ganz
und da
ganz
gut dabei. Und diesbezüglich könnte ich gleich mal die Debatte eröffnen, aber das machen wir gleich mal. Mhm. Dass man da wirklich 0,5 Milligramm vom Adrenalin nimmt und die spritzt. Das hat zum einen den Vorteil, dass man eine Vasokonstriktion erreicht, kann, das heißt also die Gefäße wieder ein bisschen enger machen kann, dass das Volumen, was noch irgendwie im Gefäßsystem ist, wieder genutzt werden kann vom Herzen, dass die Schocksymptome ein bisschen weggehen. Hat auch den Vorteil, dass Adrenalin, dass es die Bronchien erweitert,
ja.
Was durchaus die Atmung ein wenig vereinfachen, erleichtern kann. Und jetzt zu meiner Debatte. Wir müssen Adrenalin aufziehen.
Mhm.
Es gibt aber bekanntermaßen schon Fertigspritzen.
Ja.
Was hältst du davon? So auf dem Rettungswagen, meine ich.
Ja, gerade dafür, also ich bin dafür, dass man gerade im Sommer solche Sachen immer gerne mal vorhält. Also gerade so eine fertigen Sachen, das dauert da auch, das erst aufzuziehen in der Feindosierspritze, dann musst du ja erstmal eine Aufziehkanüle nehmen, die Ampulle aufbrechen, dann in deiner Aufregung, manchmal ist ja dann noch sehr aufgeregt, das dann erst aufziehen in der Zeit. Naja, gut, kannst du ja schon mal die Person versuchen, ein bisschen zu entkleiden oder aufzumachen, ja. Aber trotzdem finde ich das gar nicht schlecht, das einfach parat zu haben und schon reinzuhauen.
Genau, also ich habe es schon ein paar Mal gemacht, ein paar Mal, als wir die Meldung bekommen haben, die dann auch wirklich schlüssig ist, da habe ich es auf der Fahrt schon aufgezogen.
Mm, okay, aber da auch immer Vorsicht, Fahrt, ja, Nadeln, Stechen, ist jetzt Arbeitsschutz.
Kein, ja. ist kein Lehrbuchbeispiel, aber ich habe es einfach getan, weil der Notruf so dramatisch klang und es war auch gut.
Richtig.
Zumindest in zwei Fällen war es gut, dass wir sofort hin und bupp, rin damit.
Das ist also wirklich spannend, vor allem Adrenalin, also Epinephrin übrigens, wir wollen ja in Wirkstoffnamen mal reden. Das ist
eigentlich auch ein körpereigenes Hormon.
Ja, genau, wird in der Nebennierenrinde gebildet, ne? Und gehört eben dazu, aber kann hier helfen, jetzt deine Bronchien wieder zu erweitern.
Und wenn das von extern hinzugefügt wird, genau.
Genau.
Adrenalin spielt aber auch noch in der weiteren Versorgung eine durchaus wichtige Rolle, denn bei dieser genannten A und B, also bei den Atemproblematiken, kommt es eben zu verschiedenen Schwellungen. Da kann es dazu kommen. Und deswegen ist es gerade, wenn jetzt wirklich noch eben ein Stridor, also dieses pfeifende Atemgeräusch oder eben eine Bronchospastik diagnostiziert worden ist, ist es durchaus sinnvoll, noch Adrenalin zu vernebeln.
Mhm.
Es gibt dafür extra im Rettungsdienst so eine Verneblermasken, da kann man Flüssigkeiten reinmachen, Medikamente, in der Regel nehmen wir da andere, aber da ist Adrenalin durchaus sinnvoll. Empfohlen werden hier 4 Milligramm, also sind auch sogar 4 Milliliter, die man da reinmachen kann und die wird dann wirklich hochdosiert mit Sauerstoff vernebelt.
Mhm.
Was denn dafür sorgt, dass es eben auch lokal wirken kann, eben lokal an den Schwellungen, dass da die entweder, das Ziel ist erstmal die Schwellung aufzuhalten, wenn nicht sogar ein bisschen zu reduzieren.
Mhm.
Aber auch das kann natürlich kreislauffördernd sein. Und auch da natürlich wieder Bronchien erweiternd sein.
Ja, also es ist schon ein tolles Zeug, das Adrenalin, vor allem, weil es einfach so viele Rezeptoren mitnimmt. Ne? Die Alpha-Rezeptoren, Beta 1, Beta 2, vor allem Beta 2 sorgt schon dafür, dass dieses Histamin, worüber wir vorhin geredet haben, auch in seiner Wirkweise oder in seiner Ausschüttung ein wenig schon vermindert wird.
Ja.
Das heißt, wir sorgen schon von Anfang an dafür, dass wir was gegen auch diese allergische Reaktion machen und nicht nur quasi so ein paar Symptome lindern, ne, indem wir dagegen wirken, gegen mit Sympathikus Reaktionen.
Mhm, ja.
Na, also gibt es, oh Gott, jetzt gehen wir wirklich tief rein, vegetatives Nervensystem, aber wie gesagt, den Parasympathikus, der so aktiviert so die Verdauung und sorgt dafür, dass die Leistungsorgane wie Lunge und so weiter einfach nicht mehr so viel arbeiten müssen oder so, dass das Herz so schnell schlägt. Der Sympathikus, das ist so der Flucht, der Leistungsnerv, das oder Leistungsnervensystem, was dafür sorgt, dass eben unser Herz schnell schlägt, die Adern, die Venen, sich zusammenziehen, damit man hier einen schnelleren Blutdruck hat, mehr Sauerstoff durch die Lunge bekommt. Und das nutzen wir jetzt einfach, indem wir die Leuten helfen können und das Ganze erweitern oder verengen. Ja, je nachdem, genau, was wir brauchen.
So, ist das alles geschafft? Und das sind durchaus Maßnahmen, die man so in den ersten 5 Minuten durchaus schon durch hat. Das nächste ist denn jetzt mal überlegen, okay, der ist wirklich schlecht, der kriegt einen Zugang.
Mhm.
Logisch. Und der kriegt Volumen.
Genau.
Und auch gar nicht wenig. Der kriegt auch relativ schnell eine ganze Flasche. Das sind 500 Milliliter in der Regel. Man kann auch überlegen, ob man das auf einen Liter ganz aufstockt. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich auch immer wieder ein bisschen genervt bin.
Okay. Mike ist genervt.
Ja, aber das ist wieder so. Leider machen einige Schulen es so.
Ja.
Jetzt ist eigentlich der Punkt, irgendwann mal drüber nachzudenken, den Monitor anzubauen.
Mhm.
Jetzt erst.
Krass.
Und das ist das Entscheidende.
Was machen Schulen manchmal anders?
Da wird Monitortherapie gemacht.
Ach so, also erst den Monitor ran und dann gucken wir mal weiter.
Ich seh das leider immer so ein bisschen wieder, dass das erste Ziel des Azubis ist, den Monitor anzubauen.
Mhm.
Das ist gar nicht böse gemeint, aber man kriegt ganz viel raus, indem man den Patienten mal anguckt, finde ich super, mal hört. Mhm. Da brauche ich kein Stethoskop für, ich höre ja auch einige Dinge.
Genau.
Ich kann den Puls tasten am Handgelenk und dann habe ich eigentlich schon ganz viele Werte. Ich habe sie nicht exakt als Zahl, aber ich weiß ganz genau, was der gerade für ein Problem haben könnte.
Ja.
Und kann da schon eine Therapie einleiten, ohne überhaupt zu wissen, wie die exakten Werte sind.
Wie oft siehst du Leute da vor dem Monitor sitzen und das einfach beobachten, statt den Patienten mal einfach anzugucken.
Ja. Und ich finde das manchmal so schade.
Aber deswegen ist gerade das ABCDE-Schema so gut, was ja manchmal auch von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen verteufelt wird, weil sie halt nie großartig danach gearbeitet haben, sondern nach anderen Gesichtspunkten. Ja. Aber letzten Endes im Schockraum oder so in der Übergabe müssen sie es trotzdem wieder alle irgendwie anwenden. Aber gerade für uns diese Checkliste ABCDE und dann hast du ja schon die Probleme gefunden. Du hast ein Sauerstoffproblem, ja, dann gib Sauerstoff.
Genau, und das sehe ich. Also ich sehe, ob der blau ist, ob der massive Atembeschwerden hat, dann kann der Sauerstoff
drauf. Du hast eine kritische Blutung, ja, dann machst du jetzt erstmal noch keinen Blutdruck, um zu gucken, ob da Volumen fehlt.
Ob da wirklich das Problem ist, genau, richtig. Und ich finde das so schön, ne? Also es ist im Endeffekt, diese Algorithmen sind ja wirklich sinnvoll angeordnet. Und das ist jetzt erstmal so, okay, jetzt gucken wir mal, wie es so aussieht mit dem Monitor. Das Ganze natürlich immer abhängig davon vom Zustand des Patienten. Mhm. Ne? Also sollte er nicht wieder erwartend jetzt wirklich in einen Kreislaufstillstand kommen, wird natürlich reanimiert. Das machen wir natürlich auch idealerweise mit dem Monitor, aber dafür haben wir nochmal 2 Hände mehr, denn ne? Also das geht erstmal. Und haben wir das? Und wir gehen davon aus, wir haben immer irgendwie noch einen wachen Patienten, dem zumindest der erste Schock weggenommen worden ist.
Ja.
Wow. Ja. Dann haben wir noch ein paar andere Präparate, die wir geben können oder müssen einfach, um eben Rezeptoren zu erreichen, damit die Histaminausschüttung gen Null geht. Das ist so das Erste.
Beziehungsweise nicht weiter wirken kann.
Oder nicht weiter wirken kann.
Richtig.
Und unter Umständen auch schon gewisse Symptome quasi wegnehmen kann. Also ich finde es immer ganz beeindruckend, dass sich innerhalb von ein paar Minuten nach Medikamentengabe so Quaddeln schon auch immer wieder zurückbilden, der Juckreiz weggeht, so ein Flush, ne? Also so eine massive Rötung, in der Regel im Gesicht, kann aber auch so im Oberkörperbereich, dass der sich zurückbildet, nur weil wir da mal kurz Medikament gegeben haben.
Du kannst da wirklich zugucken, das geht noch im Rettungswagen. Ja. Was geben wir dafür? Wir geben einmal Prednisolon, meistens 250 Milligramm, das wirkt später. Erst, also das geben wir schon mal, weil es 130 Minuten ungefähr erstmal anfängt, so seinen Wirkeintritt zu bekommen. Aber man muss es ja auch irgendwann mal erstmal geben.
Genau, es gehört in die Gruppe der Glukokortikoide, also in dem Sinn auch so entzündungshemmend. Mhm. Und das passt ja zur Eingangsaussage, ne? Es ist einfach so eine Entzündung und von daher ist es total sinnvoll, eben das zu geben.
Absolut. Ja, also da ist Prednisolon, kennt ihr ja alle auch, das ist immunsupprimierend, es ist antiinflammatorisch, also antientzündlich und hat eben diese antiallergenen Effekte. Danach gibt man noch einen H1-Blocker. H1 steht übrigens für Histamin meistens. Gibt H1, H2, H3. Ne? Den ersten ist immer der H1-Blocker, weil da setzt das Histamin meistens oder im größten Teil eben an. Gibt das in Klemastin-Form oder Dibetidin.
Ja, da kommen wir zu meinem Penicillin wieder.
Mhm, genau.
Mhm,
das gibt es nämlich auch in IV-Form.
Das gibt es in IV-Form.
Also intravenös.
Genau. ist ein super Medikament, das wirkt, wenn die Indikation richtig gestellt ist, sehr gut, sehr schnell. 4 bis 8 Milligramm, je nach Körpergewicht auch so ein bisschen. Ja. Und hat ein, für mich, ich musste es einmal schon nehmen, intravenös, hat eine krasse Nebenwirkung, wobei ich sie schön fand. Man kann wunderbar schlafen
danach. Ja, man wird müde danach.
Man wird unfassbar müde.
So. Aber das kennen einige auch, wer Allergiker ist und Antihistamine auch zu Hause sind. Cetirizin, Loratadin, wie sie alle heißen. Bilastin soll nicht mehr ganz so schlimm sein und Desloratadin ist auch nicht mehr so schlimm mit der Müdigkeit. Aber die kennen das, dass sie das auch einmal am Abend nehmen sollen für den nächsten Tag, weil man eben müde wird davon.
Es jetzt auch ein Präparat gibt, das irgendwie mit Koffein gemischt. Das finde ich auch spannend.
Auch spannend. Ja, also, wirkt erstens schneller und zweitens dann auch noch. Ja, also, genau, und dann Cimetidin gibst du dann als A2-Blocker gegebenenfalls noch. Hat meistens bei uns der Notarzt mit dabei.
Ja. Genau, also Ranitid kenne ich da, Ranitidin.
Ja, zum Beispiel.
Kenne ich von ganz früher. Also ganz früher, ich bin noch keine 60, keine Sorge. Aber ich kenne es eben noch aus Klinikzeiten. Da wurde es immer so als liebevoll formulierter Magenschutz so mitgegeben. Ne? Weil eben logisch, Allergien können eben auch Magenbeschwerden oder Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen, durch eben diese Rezeptorengeschichte, und da ist der H2-Blocker einfach in Form des Cimetidin total sinnvoll. Macht der Notarzt, stimmt, haben wir so nicht auf dem RTW, hat aber auch so ein bisschen die Begründung dahinter, dass es präklinisch gar nicht so relevant ist, weil auch da der Wirkeintritt deutlich später ist. Richtig. Kann man also noch in der Klinik machen.
Scheiden sich auch die Geister, ob diese Dinge jetzt auch noch blockiert werden müssen, die H2. Ja. Ne? Aber generell steht es erstmal drin. Und wenn zum Beispiel ein Kreis dann eben Cimetidin auf dem RTW hat, weil es in dem Pyramidenprozess mit drin steht, mit 200 Milligramm, dann sollte man das auch mit durchaus so anwenden.
Ja, natürlich. Es schadet ja wahrscheinlich, erstmal gar nicht. Im Gegenteil.
Und ganz spannend finde ich jetzt so, nicht nur auf Lande, auch in der Stadt übrigens, bei kurzen Wegen, nach 5 Minuten sollte auf jeden Fall schon mal ein Wirkeintritt da sein.
Ja.
Wenn der nicht ist, dann wiederholt man die ganze Show nämlich nochmal mit dem Adrenalin und allen anderen Sachen. Also das sollte man auf jeden Fall machen, wenn es da überhaupt keine richtig gute Wirkung gibt. Ja, wieder ab in den Oberschenkel.
Wieder ab in den Oberschenkel 0,5. Ne? Man unterscheidet die Dosierungen bei Kindern natürlich immer deutlich nach unten. Ja. Das ist, denke ich mal, ganz logisch. Aber auch da gibt es einfach Tabellen. Und das ist von 6 bis 12 und ab 12 Jahren relativ einfach gehandhabt beim Adrenalin, wenn man es in den Oberschenkel gibt. Und ich würde auch bei Kindern gesagt, bitte nur in den Oberschenkel, weil die Muskeln sind einfach noch nicht so ausgeprägt. Und das geht los bei 0,15 Milligramm bis 0,3 und dann 0,5. Also,
auf jeden Fall.
Kann man sich merken, kann man aber auch einfach sagen, hey, wir fahren zu einer allergischen Reaktion, Kind, ich mache mir dieses Sheet nochmal auf aus meinem Behandlungspfad.
Und das ist absolut wichtig.
Das ist wichtig. Es ist immer CRM. Es ist für mich absolutes CRM, gerade wenn ich es mit einem Kollegen nochmal bespreche. Und man begeht keine Fehler.
Also Hashtag, macht es. Hashtag denkt an Löhne.
Genau. No. Und es ist kein Problem, das zu tun.
Genau, das ist also super wichtig. Also auch Kinderlineal zu benutzen und so weiter. Genau. Ne? Alle Hilfsmittel, die euch helfen, diese Dosierung zu finden, sind erlaubt und sind erwünscht, vor allen Dingen auch. Ne? Also auch ein Pilot, der schon 30 Jahre sein Flugzeug kennt und fliegt und so weiter, arbeitet jedes Mal, bevor ihr mit ihm losfliegt und landet und während ihr fliegt, eine Checkliste ab.
Ja.
Selbst im Notfall. Selbst im Notfall holen die eine Checkliste raus. Wo du denkst, jetzt was passiert, will er denn jetzt noch lesen? Nee, der geht eine Checkliste durch.
Das hat ja mit dem Hudson-Ding, das waren ja, als das da alles vor Gericht war, das war ja alles spannend. Ja, genau. Jetzt war das alles sehr tiefgründig und alles sehr Rettungsdienst gefasst. Und in der ersten Hilfe, das ist, was Chris so sagte, situativ kühlen, Eiswürfel, wenn es die Atemwege betrifft, beruhigen, eine passende Lage finden. Wenn ihr merkt, da wird schockig, macht eine Schocklage. Das ist eine Schockform, da ist die Schocklage absolut empfohlen und indiziert. Also runter, Beine hoch. Einfach. Und alles weitere situativ entscheiden. Wenn die bewusstlos werden, aber die Atmung vorhanden ist, stabile Seitenlage. Wenn die Atmung weggeht, eine Herzrhythmusbelebung durchführen. Und das ist immer so jetzt Mythen aus der ersten Hilfe. Ich finde das Thema total spannend. Herzrhythmusbelebung in solchen Fällen kann schwierig sein, zumindest wenn ihr euch zutraut, eine Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen. Denn es kann passieren, dass ihr da echt schwer Luft reinkriegen werdet. Deswegen Fokus auf die Herzdruckmassage legen, weil die muss passen. Die muss stimmen, die muss effektiv sein. Wechselt euch ab, wenn genug Leute da sind. Und genau, also erste Hilfe ist da einfach wirklich situativ. Weil ihr habt die Medikamente in der Regel nicht. Wenn der Patient, der Betroffene, bekannter Allergiker ist, kann er in der Regel irgendwie noch mitteilen, dass er irgendwo ein EpiPen hat. Denn zeigte ihm das ganz kurz, hier, das ja bitte den Oberschenkel, und er macht selber, irgendwie helft ihm dabei. Und auch das Stechen in den Oberschenkel ist gar kein Hexenwerk. Mhm. Das macht man einfach. Machen, drücken, fertig. Genau. Da muss man nicht desinfizieren und warten. Der EpiPen, der rettet dann Leben. Da kann er mit einer Entzündung an der Einstichstelle total leben.
Absolut, ja. Na, also nicht noch aufhalten mit Desinfektionen oder sowas. Das können wir noch machen, da sind wir halt einfach trainiert drin.
Da sind wir trainiert drin, und ich finde das Thema Anaphylaxie spannend, weil es einfach so in der Regel hat das immer so ganz klassische Symptomatiken, und wir können, der Notfallsanitäter kann eben einfach super helfen, wenn er seinen Pfad lang geht, wenn er das nach dem ABCDE alles passend und korrekt beurteilt, und dann sind das auch wirklich alle Maßnahmen, die ergriffen werden. Und dann kommen wir wieder zu dieser Frage aus der Mail: Ab wann kommt der Notarzt dazu? Natürlich wird der Notarzt mit alarmiert, wenn es irgendwie heißt, der Patient ist schon bewusstlos oder er wird immer blauer. Dann kommt der Notarzt einfach mit. Weil wenn es dann in Richtung Airway- oder Atemwegsmanagement geht, ist die Normalform, also zum Beispiel der endotracheale Intubation, die ist gar nicht mehr möglich ganz oft.
Du meinst die Larynxintubation?
Die endotracheale Intubation.
Ach so, ach ja, sorry, die auch durch die Verlegung der Atemwege ist nicht mehr möglich.
Die ist oft gar nicht mehr möglich, weil das alles so geschwollen ist. Man bekommt den Patienten mit dem Laryngoskop, also mit diesem Schmatel, wo man sich die Sichtrichtung Luftröhre aufbauen möchte, bekommt man oft gar nicht hergestellt. Und da muss man schon so ein bisschen umdenken, beziehungsweise eine andere Variante wählen, was sich dann entweder Koniotomie nennt, Notkoniotomie, das ist so der Worst-Case-Fall, den will man eigentlich gar nicht draußen machen. Also
der Luftröhrenschnitt quasi.
Genau, Entschuldigung, der Luftröhrenschnitt. Das ist nachher so das Einzige, was irgendwie noch möglich wäre.
Ja.
Da sind die Notärzte trainiert, und das können die.
Mhm. Durchaus trainierter, weil sie es wahrscheinlich auch machen. Gerade
richtig.
Die ITS auf der Intensivstation, genau. Die Kolleginnen und Kollegen, die sind da einfach trainiert.
Es gibt verschiedene Varianten. Man kann das gibt ein Produkt, das nennt sich Quicktracht, da piekt man wirklich rein. Das ist quasi dilatant, also erweiternd, so ausdehnend. Und da kriegt man den kleinen Atemtubus da quasi durch den Hals gesteckt. Man kann das Ganze chirurgisch machen mit so einem kleinen Sagittalmann, mit so einem kleinen Querschnitt quasi wirklich im Kehlkopf und da eben den Tubus reinstecken.
Genau.
Und das funktioniert. Das will man aber nicht.
Und bitte macht das in der ersten Hilfe auch nicht.
Macht das nicht in der ersten Hilfe.
Das reicht, der Sauerstoff im Blut reicht erstmal aus, solange bis der Rettungsdienst kommt, macht eine Kompression, sorgt dafür, dass der Blutdruck weiter aufrecht gehalten wird und nicht lange aufhalten mit der Beatmung, sofern sie nicht geht. Auch bitte nicht irgendwie rumschnippeln da, irgendwie nicht den MacGyver-Kugelschreiber rausholen und reinjagen. Ihr könnt so viel kaputt machen und so lebensgefährliche Verletzungen dort verursachen. Die Schilddrüse auch kaputt machen und die
Und da sind Gefäße gleich nebenan. Ja, genau. Also deswegen, das ist auf keinen Fall eine erste Hilfe. Das war einfach nur mal die Begründung, warum und wann der Notarzt dazukommen sollte. Mhm. Weil wir ihn einfach denn absolut brauchen. Und denn sind auch auf 8 Hände durchaus besser als 4 Hände.
Ja, und damit hast du ja schon beantwortet, was ich noch als Frage stellen wollte, als Rettungsdienst. Was machst du denn, wenn jetzt zu einer Reanimation kommst und dir sagt jemand eben, ja, Freunde, das ist aufgrund einer allergischen Reaktion passiert, der hat keine Luft mehr bekommen, und du stehst dann da und wunderst dich, warum du deinen Larynxtubus nicht mehr effektiv nutzen kannst, keine Beatmungsbeutel funktioniert und da sieht der beim Magen aufbläht, ja, was machst du dann? Und dann eben, genau, dann kommen wir zur Notkoniotomie und die muss dann wirklich geübt sein, beherrscht sein, und das ist auch ein bisschen Überwindung, die man haben.
Das ist totale Überwindung.
Die man da also selbst, auf jeden Fall.
Selbst in den Kursen, in denen ich war, durften wir an Tierpräparaten üben. Mhm. Selbst da war es Überwindung. Also obwohl die schon tot waren. Und selbst da war es Überwindung, zu überlegen, krass, ja, da muss ich jetzt reinschnippeln und so. Und
also aber einfach, weil wir es halt nicht großartig gewohnt sind und nicht viel trainieren, sowas.
Genau. Genau. Also deswegen finde ich es immer so schön, wie stumpf Chirurgen denn ganz oft sind. Ist ein Vorurteil, ich weiß, aber es stimmt ganz oft. Die schnippeln halt los. Also in jeder OP Rinder, ab geht er.
Das finde ich aber auch gut, wenn man genau sowas eben da nutzt und sagt, ey, sowas möchte ich in meinem Praktikum haben, sowas möchte ich trainieren, dann gehe ich auf die ETS, dann gehe ich eben zum Chirurgen und leite jemanden mal einen Tag. Und versucht das einfach ein bisschen mehr zu üben, mitzumachen, mitzugucken oder eben auch mal selbst dann Hand anlegen zu dürfen, unter Anleitung natürlich. Also sehr gespannt. Auch dafür gibt es übrigens Trainingsgeräte. Bin mal gespannt. Wir sollen auch mal einen bekommen dafür. Wir werden schon echt gut raustrainiert kommen hier mit Renewi. Und ihr könnt dabei zugucken. Wir wollen natürlich unser Wissen auch schön verbreiten. Das freut mich. Wenn ihr, haben wir irgendwas vergessen zur allergischen Reaktion? Ich finde, wir sind ganz gut dadurch, auch fachlich, ja, was das
ist. Natürlich sollten die Leute in dem Krankenhaus vorgestellt werden.
Ja, so, auf jeden Fall.
By the way.
Wir haben es ja schon gehört, es gibt eine zweite oder eine Sekundärreaktion. Ja. Ne? Es kann sein, dass das Ganze wieder anschwemmt, das Histamin weiter aus, genau. Die Medikamente ausgeschwemmt werden und es dann, deswegen sollen die unter der Beobachtung bleiben, die Leute.
Richtig. Ja? Also ich erlebe das oft oder, was heißt oft, ich erlebe das immer mal wieder, dass wir den, denn jetzt zumindest mit den, ich nenne sie jetzt mal der Medikamenten der zweiten Ebene, also Fenistil, Zolodekortin bzw. Prednisolon, dass es den Patienten dann deutlich besser geht und die dann gar nicht mehr mit ins Krankenhaus wollen. Dann sage ich so, oh, nee, auf keinen Fall. Punkt 1, ich habe gerade Medikamente gegeben, bin verpflichtet, jetzt einen Arzt irgendwie zuzuführen. Ich würde es gerne lösen, indem wir hinfahren. Mhm. Ansonsten muss ich jetzt einen Notarzt holen, weil ich würde es auf gar keinen Fall, würde ich die zu Hause lassen. Da können die auch alles verweigern. Das würde ich nur mit dem Notarzt machen.
Ja.
Gerade weil eben die Gefahr eben der Zweitreaktion, Sekundärreaktion einfach besteht. Das erkläre ich denen dann aber auch ja, wirklich so, dass sie es verstehen. Ne? Genau. Ne, von daher ist es auch völlig fein.
Genau. Aber das erklärt übrigens nochmal die Frage, die gestellt wurde. Wann muss ein Notarzt dazu kommen? Du hast jetzt nur gesagt, wenn eine Tracheotomie notwendig ist, aber ansonsten rein theoretisch, wirklich trocken theoretisch, wäre es erstmal nicht notwendig.
Erstmal nicht.
Weil du mit den Medikamenten, sofern sie alle gut wirken und den Patienten weiterhin Kreislauf stabil hältst, kriegst du das auch so hin. Dann geben, einpacken, ab zu einem Arzt.
Genau, das hängt aber, ne, logisch, wenn da jetzt aber in der Meldung schweres A- und B-Problem kommt,
klar. Absolut, dann kommt meistens ein Notarzt.
Bin ich ganz mit. Fein, ich freue mich auch, dass auf da einer dabei ist.
Und ich freue mich auch, wenn er dann ankommt und sagt, so, was muss ich jetzt noch machen? Und du sagst so, ach, wir haben jetzt das und das gegeben, wunderbar. Dann
später.
Bis nachher. War schön, Jungs und Mädels. Ne?
Funktioniert. Also alles gut. Und ist einer meiner Lieblingsfälle, ehrlicherweise. Es ist natürlich, ja, klingt immer böse, aber es ist sowohl in Prüfungen, Überprüfungen, Übungen immer einer meiner Lieblingsfälle. Weil es ist einfach, man kann, wenn man alles korrekt macht, das immer so ein bisschen besseren Patientenstatus beobachten.
Ja.
Und das war mal krass informativ.
Auf jeden Fall. Ich weiß übrigens, so ein Fall wird in der Sendung, in der wir spielen, auch mal vorkommen. Ich habe nämlich eine davon mit reingenommen.
Aha.
Ja. Könnt ihr auf jeden Fall dann also quasi nochmal bildlich sehen. Ich habe mir letztes Jahr mit meinem Kollegen, mit dem ich sehr oft gefahren bin, meinem Rettungssanitäter, und wir nannten uns schon das Anaphylaxie-Team, weil wir wirklich sehr, sehr viele anaphylaktische Reaktionen hatten und das war, weil es so eingespielt war, dass wenn da schon drauf stand, allergische Reaktion, beide wussten ganz genau, was wir machen. Ne? Der eine, der zieht den Oberschenkel runter, der andere zieht schon mal auf. Also quasi, wir haben schon auf dem Weg dahin die Treppenhaus hoch schon das Adrenalin in der Hand gehabt, in Anführungsstrichen. Wow. Und das war schon spaßig.
Kommt das eigentlich hin, dass gerade während der EM jetzt Wiederholungen gezeigt werden? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Fernsehen gibt es gerade nur Wiederholungen.
Das wurde tatsächlich auch schon erklärt.
Ja.
Liegt natürlich daran, dass man euch in der Sendung Notruf jetzt die Fälle, die interessanten Fälle nicht vorenthalten möchte und euch natürlich die EM zeigen soll. Deswegen kommen da ein paar Wiederholungen erstmal und nach der EM soll es dann weitere Folgen geben bei
und Notruf. Und surprise, surprise. Ich bin auch bald zu sehen.
Oh ja, Mike wird auch bald zu sehen sein. Da freue ich mich schon drauf.
Das war krass.
Das Ganze dann eben bei Sat1 und auf join.de einfach mal reinschauen. Da sind wir beide dann eben wieder mal zu sehen. Und Mike kommt endlich dazu.
Ja.
Ich freue mich drauf.
Abschließend möchte ich sagen, Chris, hab viel Spaß in Österreich.
Oh ja.
Und ich gucke mir hier das Wetter ein bisschen an, mal schauen, was passiert. Ja. Geht leider dienstlich nicht anders, aber ist halt so, wird nachgeholt.
Wenn ihr den Podcast hört, bin ich wahrscheinlich schon wieder auf dem Rückweg aus Wien und werde euch aber ganz viel erzählen. Und nächste Woche kommen dann ein paar Sachen dazu und seid gespannt auf jeden Fall. Schön, dass ihr wieder mit reingehört habt. Eine extra lange Folge heute wieder, wie ich sehe.
Es hat wie immer Spaß gemacht. Ich kann das, ich wiederhole mich, glaube ich, in jeder Folge. Es hat Spaß gemacht, weil es einfach Spaß macht.
Ja,
das ist so ein schöner Flow. Genau, habt eine tolle Woche. Und warte mal. Das Ereignis des Sommers rückt ja immer näher. Es sind ja nur noch 4 Wochen. Ja.
Genau.
Wir halten euch auf dem Laufenden.
4 Wochen. Da solltet ihr auf jeden Fall noch weiter reinhören und reinschauen.
Ja.
Da wird was passieren.
Genau. Und schickt dem Chris schon mal ein paar Genesungskarten.
Oh ja. Und ihr blaues Auge.
Ihr Lieben, bis dahin.
Bis dahin.
Tschüss. Ciao.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.